Herzlich willkommen zu Thema Musik Live, heute aus Donaueschingen. Ich begrüße das Publikum hier in der Erich-Kästner-Halle vor Ort und alle Hörer auf BR Klassik, HR2 Kultur und SWR2. Zu Händen neue Musik. Wie und was hören wir morgen? So haben wir unsere Ausgabe von Thema Musik Live zu den diesjährigen Donaueschinger Musiktagen genannt. Wir wollen viele Fragen stellen, bewegen und wir haben diese Frage, dieses Motto vorangestellt, angesichts der Tatsache, dass die digitale Revolution so schnell voranschreitet, dass wir den revolutionären Charakter eigentlich gar nicht wahrnehmen. Ganz selbstverständlich bewegen wir uns mittlerweile als User im Datenlabyrinth und nutzen ganz gezielt zur Recherche, aber auch einfach nur zum Musik hören, Internetstreams, Downloadangebote oder auch YouTube. Orchester musizieren nicht nur für anwesendes Publikum im Saal, sondern auch im Blick auf ihre Präsenz in digitalen Konzerthallen, Stichwort Digital Concert Halls. Und auch Opern und Konzerthäuser suchen sich Verbreitungswege im Internet, meist audiovisuell. Gleichzeitig erleben wir aber auch ein Revival von Musikkassetten oder Vinylschallplatten in Kleinstauflagen zwar, aber Kenner und Liebhaber hören und kaufen diese haptischen Utensilien neben den anderen physischen Speicher- und Wiedergabeformaten wie CD, DVD oder Blu-ray. Also keine Frage, die vielfältigen Verbreitungswege verändern die Musikwelt nachhaltig. Was bedeutet dies nun für die Gegenwartsmusik? Sind Verbreitung und Zugänglichkeit grenzenlos oder gibt es auch Barrieren im Netz? Was für Folgen ergeben sich für die Produktion und auch für die Distribution von neuer Musik? Und profitiert die Ästhetik von den Internetplattformen oder vielleicht auch gerade nicht? All diese Fragen möchten wir bewegen und dazu begrüße ich hier auf dem Podium vier Gäste mit ganz unterschiedlichem Erfahrungshorizont. Guten Abend, Jens Christian Rabe, Popmusikkritiker und Feuilleton-Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Rolf Stoll, herzlich willkommen. Oh. Manager des Labels Vergo und Geschäftsführer der Schott Music und Media GmbH. Herzlich willkommen Peter Wichmann, Jurist beim SWR und vor allem beschäftigt mit Fragen des Urheberrechts und des Online-Rechts. Und last but not least, guten Abend Markus Antonius Wesselmann, Komponist und Produzent aus Köln. Ich bin Merit Forster und ich darf den Abend gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Fricke vom Hessischen Rundfunk moderieren.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen Abend. Bevor wir die Aspekte vertiefen, die Merit Forster soeben skizziert hat, vielleicht eine Standortbestimmung. Herr Wichmann, was hören Sie zurzeit und wo und welches Medien nutzen Sie?
Ja, also ich bin eigentlich jemand, der sehr gerne die Möglichkeiten nutzt, wenn SWR3 das New Pop Festival veranstaltet und der neue Pop dort vorgestellt wird, da bin ich immer da. Ich höre Musik inzwischen über einen Streamingdienst meiner Wahl. Das heißt, das Medium, der Tonträger ist etwas, was ich eigentlich auch nicht mehr benutze. Ich glaube, ich folge da einem Trend. Neue Musik ist ein Thema, wo ich sagen muss, das höre ich nur live. Ähnlich wie Opern und solche Dinge, die sehr anspruchsvoll und schwer verständlich sind. Musik vom Tonträger höre ich meistens nebenbei.
Kein Bedürfnis nach einer haptischen Komponente?
Nein, nicht wirklich.
Wie ist das jetzt für den CD-Produzenten Rolf Stoll?
Naturgemäß etwas anders. Ja, meine Haupthörtätigkeit sozusagen besteht natürlich darin, angebotene Produktionen oder auch in Konzerten, Wunschproduktionen, solche Dinge anzuhören. Schließlich natürlich alle CDs, die bei unserem Label erscheinen. Daneben gibt es natürlich Opernbesuche, Konzertbesuche und solche Dinge. Ich bin fixiert auf den Tonträger sozusagen in CD-Form. Hin und wieder lege ich auch noch mal eine LP auf, die sich noch in meiner Sammlung befindet. Aber Streaming-Dienste oder Downloads sind für mich völlig irrelevant. Meine Bedürfnisse werden dort in keiner Weise erfüllt. Die Bedürfnisse sind nämlich zum Beispiel auch etwas über die Musik entsprechend zu erfahren. Neue Musik ist immer auch gedankliche Auseinandersetzung mit dem Gehörten. Und das finde ich natürlich in Streaming-Plattformen und bei Download-Plattformen so gut wie überhaupt oder überhaupt nicht.
Musik dann. Als Begleitung, als Begleitmedium im Radio?
Sicher, aber eher Jazz der, sagen wir mal, avancierteren Sorte. Ja.
Markus, was liegt in deinem CD-Player? Oder gibt es den gar nicht mehr?
Doch, den gibt es auch. Es gibt auch noch den Schallplattenspieler. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin auch jemand, wahrscheinlich, weil ich Komponist bin, niemand, der so eine ganz bestimmte Form von Musik hört. Ich höre das, was mich interessiert. Das wechselt sehr häufig und phasenweise sogar recht schnell. Und wenn mich etwas interessiert, dann sehe ich natürlich zu, dass ich es bekomme. Und wo ich es herbekomme, ist eigentlich fast egal. Ob es jetzt eine CD, eine Schallplatte oder eine Internetplattform ist, das spielt für mich erstmal keine Rolle.
Und die eigene Musik, die hörst du dir auch manchmal an? Oder?
Meine eigene Musik? Ja. nö. Wenn sie fertig ist, nicht. Also vorher natürlich schon. Also wenn es einmal erledigt ist, eher weniger natürlich.
Okay. Jens Rabe?
Ja, also mein Hören ist natürlich, da ich so ein professioneller Musikkritiker bin, Popmusikkritiker, ein sehr nervöses Hören. Und es ist sehr viel. Es sind viele Platten über den ganzen Tag verteilt und dann aber sowohl CDs als auch heutzutage naturgemäß jede Menge Streams, weil die Vorab-Exemplare heute in der Regel, also zu einem großen Teil auch noch als CDs verschickt werden, aber zu einem ebenso großen, immer größeren Teil auch als einfache Streams. Und ich bin natürlich jede Menge auf YouTube unterwegs und in Streaming-Diensten, also überall, wo im Grunde die neue Popmusik, wobei das ein weites Feld ist von eher avantgardistischem, experimentellen, elektronischem bis hin zu der neuen Platte von Leonard Cohen, die heute auch erscheint, morgen, ein sehr weites Feld ist. Ich höre nebenbei fast keine Musik mehr, seitdem ich diesen Beruf mache.
Vielleicht gibt es auch keinen nebenbei, oder?
Ja, also tatsächlich ist es so, wenn man einen ganzen Tag Musik gehört hat, dann ist man auch ganz schön, durch. Und wenn, höre ich zu Hause tatsächlich noch Vinyl-Schallplatten. Weil ich drei Kinder habe, auch im Moment aber seltener vorkommt, weil zwei davon noch sehr klein sind und dieser Plattenspieler bald nicht mehr funktioniert.
Wie kommen Sie an die neue Musik? Also ich rede jetzt von der Musik, die Ihnen zugeschickt, zugesandt, gemailt wird. Schicken Ihnen Bands, Musiker direkt die Sachen oder kommen die über Links, über Labels, wie kommen die zu Ihnen? Also
jede Form im Grunde, die man sich denken kann, findet statt. Vor noch 10 Jahren, bei 10 Jahren bin ich bei der Süddeutschen Kritiker. Vor 10 Jahren war das noch viel mehr über Labels gesteuert und das hat nachgelassen oder es hat sich also eher bei den großen Labels zu Schwerpunkten hin verlagert. Ansonsten kommen auch Künstler direkt. Also man kann ja sozusagen, man steht ja mit namentlich in der Zeitung, die Zeitung hat eine Adresse, also ich bekomme jede Menge Kleinstkünstler zugeschickt. Ansonsten ist tatsächlich inzwischen auch die im Grunde eine Art Recherche im Netz nach neuer Musik, die da ja auch längst ihre Foren hat. Und es wird tatsächlich auch, aber alles, was mir geschickt wird, höre ich tatsächlich an. Egal, was es ist.
Sie kommen
wenigstens eine Minute oder so. Was teilweise auch
Verweildauer eine Minute.
Was tatsächlich auch eine Art Selbstschutz ist, weil viele Leute rufen mich auch an. Also man kann uns ja anrufen und es fällt leichter, dann ein freundliches Gespräch zu führen, wenn man wenigstens sagen kann, dass man sich angehört hat.
Jetzt haben Sie alle mehr oder weniger unmittelbar mit Musik zu tun. Jetzt ein ganz persönlicher Blick zurück. Können Sie sich jeweils an ein bestimmtes Setting, an Hörrituale erinnern, wie Sie medial mit Musik in Berührung kamen? Was für eine Rolle spielte da das Radio? Peter Wichmann?
Ja, ich erinnere mich, dass ich zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt in den 70er Jahren mal das Radioprogramm, was meine Eltern immer gehört haben, nicht mehr hören wollte und gesagt habe, ich möchte mal das hören, was so junge Leute hören. Und da bin ich auf SWR 3 umgeschwenkt und kam dann auch darauf, dass ich mir dann irgendwann mal eigene Platten gekauft habe. Ich weiß noch, Manfred Mann war eine der ersten Platten, die ich hatte. Ja, so bin ich im Prinzip zur Musik gekommen. Und die klassische Musik hat mich angefangen zu interessieren, habe das bei uns zu Hause nicht so gehört. Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich auch das mal erfahren, was es da an Musik gibt, die, wo ich bisher keinen Zugang zu hatte. Ich sage mal, auf die neue Musik bin ich eher durch meine berufliche Tätigkeit oder im Rahmen der beruflichen Tätigkeit gekommen. Die erste Begegnung aktiver Art, das war in Schwetzingen, bei den Schwetzinger Festspielen, die Oper Babylon muss es gewesen sein, so 1997. Das war ein Erlebnis, und das war ein Erlebnis, wo ich sage, solche Musik kann ich mir nicht auf Platten anhören. Sowas muss ich erleben, das muss ich fühlen, das muss ich sehen.
Herr Stoll?
Das Radio spielte, das war Ihre Frage, bei mir so gut wie keine Rolle in meiner Jugend. Die liegt ja nun schon einiges zurück in den 50er und 60er Jahren. Da war es so, vor allem in den 60er Jahren, dass Freunde, Schulkameraden von mir ihren ersten Plattenspieler bekommen hatten und natürlich die neuesten Platten von den Beatles und von den Rolling Stones oder was auch immer hatten. Und den Anteil Popmusik, den ich da sozusagen mir einverleibt habe, den habe ich mir dort geholt. Was ganz anderes war es dann später, als wir einen eigenen Plattenspieler bekommen hatten. Es war relativ spät der Fall. Es war meine Schwester. Die hatte, glaube ich, als erste Platte I Musici Bach-Violinkonzerte bekommen. War großartig. Haben wir rauf und runter gehört. Jeden Tag mehrfach. Es war faszinierend, dieses Gerät natürlich. Später dann wurde für mich hauptsächlich das Tonband wichtig. Das war eine Möglichkeit, sich billig Musik zu beschaffen. Man hat natürlich alles und jedes aufgenommen, was da irgendwie interessiert hat, und hat dann die Bänder fein säuberlich beschriftet und archiviert. Möglicherweise hat man viele von denen nie wieder gehört, aber man hatte sie jedenfalls.
Da ging es auch um den Besitz des Tonbands,
da ging's sicher
den
auch,
Zugriff.
Da ging es sicher auch um den Besitz, ja. Richtig interessant wurde es erst später. Da kommen wir noch dazu, nach der Begegnung mit der neuen Musik. Da wurde es dann richtig spannend, weil da gab es dann die Gelegenheit, diese vier grandiosen Ausgaben der Deutschen Grammophon, damals Avantgarde, zu hören oder beziehungsweise sich anzueignen, auch im Sinn von Besitz. Nämlich, ich war da an der Hochschule schon und hatte die Gelegenheit, mir alle 24 Platten auf Tonband aufzunehmen. Das war natürlich toll.
Haben Sie das auch noch gemacht, Christian Rabe?
Ja, ich habe tatsächlich gerade nachgedacht. Also ich bin vermutlich das einzige MTV-Kind in dieser Runde. Das ist eigentlich eine ganz primäre Musiksozialisation. Ich habe aber dann natürlich in dieser Zeit, also wir reden von den frühen 90er Jahren, Kassetten aufgenommen noch. Ich habe tatsächlich vor 5 Jahren eine große Kiste Kassetten in den Keller getragen erst. Auch ein bisschen wehmütig.
Sie haben Radio aufgezeichnet.
Ich habe tatsächlich, also von CDs, ich habe zum Radio eine sehr innige, aber in der frühen Zeit eher distanzierte Beziehung, denn der von mir sehr geliebte Patenonkel ist Radiokulturredakteur gewesen beim Bayerischen Rundfunk, bei Bayern 2. Und deswegen gab es eine große Nähe, weil er mich auch in Studios mitgenommen hat und ich das alles erleben durfte. Das Radio als Ort dann der Musik, von Musikerlebnissen ist interessanterweise bei mir dann bestimmt erst im Studium so weit gekommen, und zwar in dem Moment, als ich beschlossen habe, kein Fernsehen mehr zu gucken. Eine merkwürdige Entscheidung.
Warum?
Damals,
wie kam es dazu?
Heutzutage wieder ganz konsequent.
Ohne Bild?
Ich hatte das Gefühl, dass ich zu viel Fernsehen geguckt habe und dass aus mir nichts werden würde.
Das klingt ja fast nach Über-Ich.
Wenn ich weiter so viel Fernsehen gucken würde.
Und dann kam das Radio mit Popmusik, oder?
Und dann kam das Radio ins Spiel als Nachrichtenmedium auch ganz stark, tatsächlich weniger als Musikmedium zuerst und dann interessanterweise mit österreichischem Rundfunk, also FM4, da ging das los. Und dann Bayern 2, Jazz, nachts, solche Sachen.
Und Herr Wesselmann, also, Sie haben gehört und waren inspiriert zu komponieren oder wie war da der?
Ja, ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Kindheit überhaupt kein Verhältnis zum Radio gehabt. Ich habe es immer eher als störend empfunden, weil egal wo man hinkam, lief das und ich habe immer gedacht, es ist bewegte Luft, die mich einfach nur nervt. Also bei mir war das eher so, dass ich einen Kassettenrekorder bei meinem Vater gefunden habe, wo ich Kindersendungen aufgenommen habe. Da war ich wirklich noch richtig klein, so Grundschulalter. Und irgendwann mal ist eine dieser Kassetten, weil ich die ganz häufig benutzt habe, kaputt gegangen. Und ich habe überlegt, wie ich die reparieren kann. Dann habe ich die halt auseinandergewickelt, zusammengeklebt und habe festgestellt, dass das funktioniert. Nur eben an der Stelle, wo ich es geklebt habe, gab es eine kleine klangliche Veränderung. Und das hat mich sehr inspiriert, weil ich dann nämlich anfing, diese Kassetten systematisch kaputt zu machen und dann neu zusammenzusetzen. Also das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt, wie das mit neuer Musik, wenn man das so nennen will, überhaupt anfing. Also dann später natürlich Klavierunterricht und dann habe ich auch sofort angefangen zu komponieren. Und so war das eigentlich auch zur Verzweiflung meines Klavierlehrers immer so, weil ich eigentlich weniger die Dinge geübt habe, die ich üben sollte, sondern mehr mich mit Dingen beschäftigt habe, die eigentlich gar nicht so primär im Klavierunterricht eine Rolle gespielt haben. Und sonst kann ich mich nur anschließen, was du gerade gesagt hast. Fernsehen habe ich auch irgendwann überhaupt gar nicht mehr geguckt, weil ich es einfach als Zeitverschwendung empfunden habe. Ich mache es eigentlich heute auch immer noch so gut wie gar nicht und bin auch ehrlich gesagt sehr glücklich mit soweit. Und was jetzt meine weitere Entwicklung jetzt im Rahmen neuer Musik angeht und auch wie ich weiter höre, also das ist tatsächlich auch so, irgendwann natürlich WDR 3, also ich komme aus Köln, also im Ruhrgebiet, da war das natürlich ein gutes Medium, auch weiter und überhaupt neue Musik kennenzulernen, die man so ohne weiteres nicht hören konnte. Ja, und während meines Studiums gab es natürlich auch weitere, viele andere Quellen und ja, hat sich eigentlich dann auch so in der Form weiterentwickelt bis heute.
In den 50er und 60er Jahren galt die neue Musik bekanntlich noch als ein besonders zartes Pflänzchen, vielleicht auch heute noch. Aber gerade damals bemühte man sich in den Institutionen intensiv darum, ihr Wachstum zu fördern. Auch, und das klingt jetzt sehr nach heutigen Initiativen, durch Vermittlungsprojekte und gezielte Publikumsgewinnung. Das Label Vergo brachte in den 60ern, gleich zu Beginn in den 60er Jahren, gleich zwei Schallplatten heraus, mit denen das Publikum geschult werden sollte. Einmal eine Einführung in die elektronische Musik durch Herbert Einmert, der 1953 als WDR-Redakteur das Studio für elektronische Musik beim Westdeutschen Rundfunk in Köln gegründet hatte. Und zum anderen die damals dann auch sogar mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnete Doppel-EP Einführung in die neue Musik mit ausgewählten Tonbeispielen. So der Titel. Der Autor und Redner dieser Doppel-LP war der Musikkritiker Hans-Heinz Stuckenschmidt, ein sehr, sehr einflussreicher Musikkritiker, lange Zeit für die FAZ geschrieben, für die Frankfurt Allgemeine Zeitung. Und er hatte, obgleich weder promoviert noch habilitiert, die Musikgeschichtsprofessur an der Technischen Universität in Berlin inne. Später dann sind kaum noch solche Audio-Erklärungsversuche unternommen worden. Warum? Darüber müssten wir mal nachdenken. Doch jetzt erstmal ein Ausschnitt aus dieser, ja, vielleicht legendären Scheibe Einführung in die neue Musik. Darin geht es um Serialismus, sehr, sehr knapp, und ebenso knapp um die Musik konkret.
Wenn man die Jahre von 1920 bis 1945 als die Zeit der Auseinandersetzung zwischen klassizistischer Restauration und neuer Ordnung des tonal freien, melodischen und akkordischen Materials bezeichnen kann, so bekommt nach dem Zweiten Weltkrieg das Aufsuchen neuer Klangwelten internationales Übergewicht. Aus dem Prinzip der Reihenordnung, das Schönberg, Berg und Webern entwickelt hatten, wird eine Methodik abgeleitet, die schließlich nichts an der Komposition mehr dem Zufall überlässt. Nach dem Vorbild Olivier Messiaens, der schon 1940 mit parallel laufenden Reihen von Akkorden und Rhythmen operiert hatte, bauen Pierre Boulez, Luigi Nono und Karl-Heinz Stockhausen ihre Konstruktionen. Der Begriff des Parameters, von Josef Schillinger in seiner technologischen Kompositionslehre auf Tonhöhe, Tondauer, Lautstärke und Klangfarbe angewandt, wird auf alle denkbaren Eigenschaften von Ton und Geräusch ausgedehnt. Gleichzeitig stellt die elektronische Schallproduktion das technische Mittel bereit, alle diese Parameter kompositorisch zu behandeln. Eine Musik wie Karlheinz Stockhausens Kontrapunkte baut ihre Form aus der Ordnung von Instrumentalfarben, Stärkegraden und Tondauern. Musique concrète nannte der französische Techniker und Komponist Pierre Schaeffer seine Werke, die er aus Tönen und Geräuschen der Alltagswelt und der technischen Welt zusammensetzte. Seit 1948 arbeitet er methodisch an der Analyse und der Synthese von Schall jeder Art. Zunächst mit Schallplatten, später mit Tonband setzte er Aufnahmen von Lokomotivgeräuschen, Glockenläuten und anderem akustischen Material zusammen. Er entwickelte eine Technik, durch Kleben und Übereinanderkopieren von Schallaufnahmen, durch Beschleunigung und Verlangsamung der Ablaufgeschwindigkeit, durch Ausfiltrieren hoher oder tiefer Frequenzen, durch Rücklauf und durch einige andere Prozeduren, den Ursprungsschall so zu verändern, dass er unkenntlich wurde. Was dabei entstand, war eine späte Fortsetzung der brutistischen Ästhetik, erweitert um die Hilfsmittel, die durch elektronische Verfahren und das leicht manipulierbare Tonband gewonnen wurden. Wie sehr zum Beispiel ein Klavierton durch das einfache Mittel des Rücklaufs verändert wird, wollen wir jetzt hören. Wie sehr der Klang von Schlagwerkzeugen, etwa kleinen Bronzebecken, sich verwandelt, soll jetzt Pierre Schaeffers Étude aux Allures bezeugen.
Thema Musik live aus Donaueschingen. Zu Händen neue Musik, wie und was hören wir morgen? Das ist unsere Fragestellung. Und wir hörten gerade Musikvermittlung auf Vinylschallplatte. Unüberhörbar war das Kratzen auch wahrzunehmen. Anfang der 60er Jahre, Hans-Heinz Stuckenschmidt war zu hören. Ein Zeitdokument, das überholt ist oder doch ein Weg, um Zusammenhänge verständlich zu machen. Wie geht es Ihnen damit? Herr Rabe, ist es ein Weg, um neue Musik zu verstehen, zu hören?
Also ich tue mich tatsächlich mit den Abgrenzungen sehr schwer, insbesondere weil also die neue Musik, die ich bisher in meinem Leben erlebt habe, war meistens live auf Festivals wie der Transmediale in Berlin. Und mir scheinen die Grenzen, auch wenn man das jetzt hört, doch fließender zu sein, als sie vielleicht je waren, wenn man nur ungefähr eine Ahnung bekommt, was im Moment im amerikanischen R&B oder Hip-Hop Produzenten machen mit solchen Tönen und die dann womöglich aber nur mit einem etwas konventionelleren Melodieverständnis versehen und mit Beats verleimen, dann ist da die Popmusik plötzlich im Spiel oder umgekehrt, die neue Musik ist in der Popmusik im Spiel und dann ist natürlich jede Form der Erklärung davon oder der Stellungnahme oder der des Gesprächs darüber interessant, wenn man sich dann dafür interessiert. Da ich ja nun selbst als Journalist das betreibe, wenn auch in schriftlicher Form oder nur seltener im Radio, finde ich das natürlich gut. Ich höre das sehr gerne. Tatsächlich, was möglicherweise aus heutiger Sicht einen dann doch immer etwas bis hin zur leichten Komik befremdet, ist die Andacht, mit der hier vorgetragen wird. Aber auch wenn man Adorno-Vorträge über Musik kennt aus den 50er Jahren, wo sehr deutlich und sehr andächtig gesprochen wird, dann ist das nun eben die Tradition, die es mal gegeben hat. Womöglich müsste man heutzutage nicht mehr ganz so deutlich sprechen.
Also da muss ich jetzt wirklich mal gerade widersprechen, weil ich finde das überhaupt nicht andächtig. Ich finde es einfach nur sehr ernst.
Oder so.
Und nicht irgendwie so wie man das heute gewohnt ist, dass alles immer irgendwie auf eine gewisse Weise lustig oder unterhaltsam sein muss.
Das wollte ich auch gar nicht sagen.
Nee, ich finde das, also ganz im Gegenteil, ich finde das sehr sachlich und außerordentlich angenehm, dem zuzuhören.
Ja.
Wirklich. Und ich, ganz ehrlich, ne, also das nervt mich eher so bei manchen anderen, mir fällt ja jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ich habe so Erklärungsversuche schon gehört, bei denen ich eigentlich finde, dass die zwar vielleicht im ersten Moment recht unterhaltsam zu sein scheinen, vielleicht, weil es einfach so ein bisschen lockerer irgendwie daherkommt, aber im Grunde überhaupt gar nicht so in die Tiefe dessen geht, was eigentlich erklärt werden soll. Also insofern fand ich das jetzt gerade außerordentlich fast schon schön auf seine Weise, das so zu hören.
Neuauflagen geplant. Ich kann
nur zustimmen, also auch die Präzision, mit der er nicht nur artikuliert, sondern mit der er auch Dinge benennt, Phänomene benennt, die ist schon einmalig. Also das wird man sich heute doch hin und wieder wünschen, auch im Rundfunk. Ich höre relativ wenig Rundfunk, aber da wird mehr, ich sag mal, so ein bisschen auf Ästhetik gemacht, sage ich jetzt mal ganz bösartig, anstatt die Dinge einfach beim Namen und sehr präzise beim Namen zu nennen, sodass der Hörer wirklich sich eine Vorstellung davon machen kann, wie das gebaut ist und wie das gedacht ist. Also das finde ich nachgerade hier wirklich vorbildlich. Wenngleich insgesamt, wir müssen natürlich damit bedenken, wir selber haben uns verändert seit den 60er Jahren. Das ist also jetzt, wir tun ihm Unrecht, wenn wir sagen würden, was ist das für ein merkwürdiger Vortrag hier heute. Das war in den 60er Jahren und in den 60er Jahren war das, glaube ich, außerordentlich angemessen. Wenn man Fernsehsendungen anguckt von Diskussionen beispielsweise, dann wird da auf eine ganz ähnliche Weise gesprochen und auch sehr präzise gesprochen, anstatt dieses Plauder- und Plappertons, den man heute in Talkshows oft hört, war es dann doch ein bisschen was Anspruchsvolleres.
Jetzt hat Vergo ja in den letzten Monaten mehrere ehemalige LPs auf CD herausgebracht. Wäre das auch eine oder soll die noch kommen oder gibt es dafür keinen Käuferpreis?
Also ich habe mehrfach darüber nachgedacht. Das Ziel war ursprünglich eigentlich eine neue Produktion zu machen, um einfach auch bis in die Jetztzeit und die künstlerischen Phänomene bis in die Jetztzeit rein zu verfolgen. Ich muss zugeben, ich bin ob der schieren Masse, die da zu sagen wäre, einfach dann habe ich kapituliert und bin einfach gescheitert dran. Zu überlegen wäre tatsächlich, ob man die alte Aufnahme wieder verfügbar macht. Das wird sich auf jeden Fall lohnen, glaube ich. Ich bin nicht so ganz glücklich mit manchem, wie das gemacht ist. Vor allem die Tonqualität der Hörbeispiele oder der Musikbeispiele, die ist außerordentlich schlecht. Da muss man sehen, was man da dran machen kann. Aber grundsätzlich ja. Zusammen übrigens mit Eimert, finde ich auch großartig.
Peter, ich meine,
ja.
Sie wollten noch was ergänzen, vorher sagen?
Ja, ich wollte insoweit ergänzen. In der Tat, es ist sehr anstrengend, dem zuzuhören, weil es eben so präzise, so wissenschaftlich eigentlich ist.
Und die Hörgewohnheiten sind heute nicht mehr so. Also ich glaube nicht, wenn wir so etwas im Radio senden würden, dass wir da großen Zuspruch bekämen, sondern Sie schildern das jetzt als, wie soll man sagen, als Herumgeplappere. Ja, es wird viel geplappert im Radio, das ist richtig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine Art und Weise gibt, wie man nicht so sehr vom Kopf her die Dinge erklären könnte. Das ist sehr kopflastig gewesen, was hier folgt. Und das ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend, um es im Radio zu hören, weil Radio ist heute nicht mehr ein Medium, wo man andächtig davor sitzt und zuhört. Radio ist eigentlich ein Begleitmedium, das höre ich immer.
Da würde ich gerne widersprechen. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, weil tatsächlich das Radio, was wir heute haben, natürlich das Radio ist, das man in der Küche anmachen kann oder im Auto, aber es ist natürlich genau das Radio von Podcasts und von einzelnen Sendungen. Und als solche sind sie in Mediatheken verfügbar und warten da im Grunde nur darauf, dann tatsächlich ernsthaft und nicht nur nebenbei gehört zu werden.
Da widerspreche ich Ihnen gar nicht, das ist richtig. Aber ich hatte jetzt vom Radio, vom linearen Radio gesprochen. Dafür halte ich das für ungeeignet.
Aber hatte ich das denn eigentlich viel Einschaltquote damals? Das wäre mal meine Frage. Das glaube ich nämlich tatsächlich nicht. Wir haben es hier auch mit einem enormen Elitenprogramm zu tun. Einschaltquoten. Es wurde halt gesendet.
Das wurde gesendet und war ja nicht messbar, wie heute die Medienanalyse misst. Also das ist sicher so.
Gut, das war jetzt noch nicht mal eine Radioproduktion, sondern das ist wirklich für die Langspielplatte produziert worden. Aber natürlich haben wir in den 50er, 60er Jahren und teils auch noch bis heute genau so einen ernsten Ton, den manche andachtsvoll finden, den manche auch zu anstrengend finden. Diesen Vorwurf haben wir natürlich in der neuen Musik immer, wenn wir journalistisch das begleiten. Auf der anderen Seite kann man bestimmte komplexe Sachverhalte natürlich nicht nur immer runterbrechen. Das wissen Sie als Jurist ganz genau. Und wahrscheinlich fände ich jetzt auch einen bestimmten juristischen Vortrag auch sehr mühselig, dem folgen zu können. Könnte ihn vielleicht auch gar nicht, weil mir das Fachvokabular fehlt.
Die Frage ist, was ist das Ziel? Wen will ich erreichen? Möchte ich mit der Sendung den, Bildungshungrigen erreichen? Den kann ich mit sowas natürlich erreichen. Oder ist mein Publikum ein weiteres Publikum? Ein Publikum, das sich zwar für diese hochkulturellen Inhalte interessiert, das aber herangeführt werden möchte, das auf einfachere Art verstehen möchte, was da passiert. Also wenn ich in ein Museum gehe mit moderner Kunst, dann kann ich die Inhalte, die ich da sehe, kann ich auf mich wirken lassen. Aber ich verstehe sie nur, wenn ich eine Führung habe, die mir was erklärt. Und wenn das eine Führung ist, die, so wissenschaftlich ist, dass ich irgendwann abschalte, weil ich hier nicht eigentlich bin, um mein Studium zu machen, sondern weil ich einfach nur einen Zugang zu der Kunst bekommen möchte, dann meine ich, muss es andere Möglichkeiten geben, das zu vermitteln, und die gibt es.
Aber das war doch gerade das Beispiel, was wir gehört haben, finde ich ein Musterfall dafür, dass es sehr anschaulich gewesen ist. Also es ist etwas erklärt worden und dann gab es ein Hörbeispiel und ich fand das super.
Also okay, also
was wollen Sie denn weniger
Aufgabe,
als das?
Die Aufgabe dieser Sendung oder dieser LP.
Es ist ja ein LP, nochmal zur Klarstellung, ein Album.
War ja nicht Leute zu begeistern für neue Musik, sondern die Aufgabe war Wissensvermittlung. Er hat versucht, präzise zu erklären, wie was gemacht ist. Ja, das kann man ihm jetzt vorwerfen.
Nein, stelle mir die Frage, ist das etwas, was wir heute so im Radio senden würden, senden könnten? Und da sage ich, nein, das glaube ich nicht, weil das ist Schulradio, Schulfernsehen. Da kann ich auf diese Weise etwas machen. Und da muss ich aber auch inzwischen, weil die Wahrnehmungsgewohnheiten andere geworden sind, muss ich es einprägsamer bringen. Ich kann das nicht so rein vergeistigt drüber bringen, dann hören die Leute nicht zu. Ich denke mir, wenn man sowas als Podcast anbietet für Musikstudenten, ist das prima. Aber wenn Sie über den Rundfunk ein breites Publikum erreichen wollen, und ich sage jetzt nur mal, ich erreiche mit diesen Themen ohnehin nur eine Minderheit, aber ich möchte doch die Chance haben, dass sich eben auch Leute dafür interessieren, die es bisher nicht getan haben. Und dem muss ich es erklären. Die, die ohnehin schon was mit neuer Musik anfangen können, muss ich es vielleicht nicht so erklären. Und diesen Aber Job müsste er
runter. Ich kann Sie beruhigen. Alle Anstalten der ARD und auch der Deutschlandfunk mit seinen zwei terrestrischen Programmen macht sehr viele Sendungen zu neuer Musik, in denen es ganz unterschiedliche Darstellungsformen und auch Anmutungen gibt, wie man die neue Musik vermittelt. Also wir nehmen da sehr viel Geld in die Hand als Gebührenzahler und auch als Produzenten innerhalb der ARD. Wir bringen aber so etwas eben meistens nicht als im Podcast-Angebot und jede Anstalt geht ja auch mit den Mediatheken aufgrund der verschiedenen Finanzsituationen, die die verschiedenen Anstalten haben, unterschiedlich um. Aber als CD haben wir das nur begrenzt zur Verfügung, nämlich das dauerhafte Nachhören, auch dass die Produkte auch ein Gesicht bekommen erstmal, sonst komme ich ja nicht drauf. Radio ist ja eine relativ gesichtsfreie mediale Präsenz, trotz der Online-Angebote. Armin Köhler, 2 Jahrzehnte hat er die Donaueschinger Musiktage gemacht und war ja Redakteur für neue Musik bei SWR 2. Er hat ja 2 große Rundfunkreihen gemacht, einmal die vom Innen und Außen der Klänge, 150 Themen und dann eben nochmal einmal die erlebte Geschichte, 55 Personalporträts mit den zentralen Komponisten. Vielleicht, also oder die er für zentral hielt, bei Vergo sind die dann, nein, in der Edition Neue Zeitschrift für Musik
bei mir zwar,
sind sie dann rausgekommen, genau. Da hat man natürlich im Grunde genommen eine Lizenznahme genommen. Der Redakteur hat das vorbereitet, hat Autoren besorgt, hat die erstmal grundsätzlich finanziert. Ich warte natürlich noch auf den besseren Clou, dass die Labels auch so sich engagieren, wie wir uns engagieren innerhalb der ARD. Wieso gibt's das nicht?
Tja, schwierig zu beantworten, die Frage. Ich meine, wenn ich aufgefordert würde, sowas zu machen, ich würde es liebend gern, aber dann müsste jemand die Mittel zur Verfügung stellen. Denn ich glaube nicht, dass wir tatsächlich da in notwendige Bereiche der Finanzierung kommen, durch Verkäufe beispielsweise. Ja, wichtig wäre es, aber ich denke einfach, das Publikum ist doch zu klein. Wir sehen ja schon bei den herkömmlichen CD-Produktionen, ich sag mal, zeitgenössischer Musik, der Kollege weiß es mit Sicherheit auch, dass wir da doch eher eine Nische bedienen, obwohl wir weltweit tätig sind, sind es dann doch Auflagen, die selten die 1000 mal überschreiten. Es kann durchaus sein, wenn man große Namen produziert, dass man etwa Ligeti oder was auch immer, dann kann man da schon mal in die 2.000 und 3.000er über längere Zeiträume natürlich kommen. Aber das bleibt natürlich eine Nische, wenn man unbekanntere Komponisten oder bis dato unbekanntere Komponisten produziert, dann sind das oftmals 300, 400, 500 Verkäufe. Damit kann man so etwas nicht finanzieren.
Jetzt hat sich Vergo die neue Musik auf die Fahnen geschrieben. Also das ist und war ein Spezialgebiet immer. Herr Wesselmann, Sie haben eine Plattform auch für neue Musik im Selbstverlag, kann man das so sagen, also auf die Beine gestellt. Auch als Komponist vermitteln Sie auf dieser Plattform Musik von anderen Kollegen, von anderen Komponisten, aber es ist auch eine Plattform für neue Musik. Wie schaffen Sie den Spagat zwischen dem, ich sage jetzt mal, Anliegen der Vermittlung, Bildungsanliegen, Bildungsauftrag, kann man ja gar nicht sagen bei Ihnen jetzt, das hat vielleicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und aber auch dem kommerziellen Ton?
Ja, also das ist allerdings eine sehr lange Geschichte, wenn ich die komplett erzählen würde. Also man müsste vielleicht einmal ganz kurz erzählen, worum es sich dabei handelt. Also ich habe 2007, 2008 eine Produktion mit dem Ensemble Modern gehabt. Das handelte sich da um 5 eigene Ensemblestücke. Und habe, nachdem das dann fertig produziert war, mich mit der Frage konfrontiert gesehen, wie das denn nun veröffentlicht wird. Und ich habe mich dann natürlich auch da umgetan und habe festgestellt, dass ich keine Lösung gefunden habe, für diese 5 Stücke, die mich so einfach befriedigt hätte, dass ich gesagt hätte, okay, das ist eine Sache, die kann ich gut aus der Hand geben und da wird einfach was Vernünftiges draus. Also irgendwie wäre das auch immer mit noch mit weiteren Kosten verbunden gewesen und habe dann irgendwann gedacht, okay, also wenn ich sowieso Geld ausgeben muss, um das jemals zu veröffentlichen, dann könnte ich ja theoretisch auch sowas, damals 2008, 2009 war das, sind die ersten Download-Plattformen schon so einigermaßen bekannt gewesen, habe ich gedacht, okay, dann könnte man ja vielleicht sowas auch für neue Musik machen. Mir schwebte dann iTunes vor, was zu der Zeit damals ja schon sehr bekannt war, und habe einfach geguckt, was gefiel mir nicht an iTunes. Also da kann ich gleich noch was zu sagen. Und das könnte man zum Beispiel dann in einer neuen Plattform komplett anders machen und auch direkt besser, indem man zum Beispiel das, was in vielen Plattformen fehlt, einfach eine Art Vernetzung einbaut. Also dass zum Beispiel Werke und Komponisten mit Labels und Verlagen vernetzt sind und gleichzeitig auch sowas, was in Download-Plattformen auch fehlt, ein digital generiertes Booklet zu erzeugen. Also bei uns wurde das dann tatsächlich so, dass die Inhalte der Booklets jederzeit von den jeweiligen Anbietern verändert werden konnten und die sind dann in Echtzeit generiert worden. Also da sind auch Lebensdaten von Komponisten und Musikern aufgeführt worden, sodass das immer gewissermaßen auf dem aktuellen Stand gewesen ist. Das Problem war, es war sehr, sehr viel Arbeit. Anfangs dachte ich, man kommt da irgendwie mit so ein paar Euro aus, weil kann ja nicht so schwer sein, aber letztendlich waren wir dann irgendwann über 10 Leute, die daran gearbeitet haben. Also Entwickler, da war ein Jurist bei, Designer und natürlich auch ich und auch mehrere Mitarbeiter, die sich um den Content gekümmert haben, und das ist dann irgendwann exorbitant teuer geworden, das muss man einfach ganz klar sagen. Es ist fertig geworden, 2010, 2011 an den Start gegangen. Und der Content besteht heute aus dem wesentlichen Bestand von Neos, Kairos und Kolenio. Vergo konnte ich damals leider nicht überzeugen, mit einzusteigen.
Wobei wir damals schon bei den großen Plattformen vertreten waren, natürlich.
Ja. Also so ist der Stand der Dinge auch seitdem geblieben. Also irgendwann musste ich mich entscheiden. Also entweder ich will noch komponieren oder ich will jetzt ausschließlich Modern Musics betreiben. Und ich habe dann mich dafür entschieden, wieder zu komponieren. Die Plattform existiert nach wie vor immer noch. Sie hat sich nur einfach nicht weiter entwickelt. Also sie also hat so ein bisschen ästhetisch.
Auch mein Bezahlangebot. Man kann da bitte? Musik downloaden, aber muss dafür zahlen.
Achso, ja genau, also das sollte ich vielleicht kurz erklären. Man kann nicht nur Audiodateien dort kaufen, man kann auch Partituren kaufen. Das Ganze ist so konzipiert, dass es auch gleichzeitig ein Verlag ist. Man kann dort einmal als Label seine Produkte anbieten, man kann auch als Verlag seine Partituren dort einstellen. Man kann als Komponist einsteigen, als Interpret, wenn man selber Aufnahmen hat. Man kann im Grunde immer als Rechteinhaber dort auftreten. Das Ganze ist auch so gedacht, dass die Rundfunkanstalten, wenn sie sich dazu aufraffen könnten, ihre riesigen Archive zu öffnen, die auch dort natürlich nicht umsonst, sondern natürlich gegen Bezahlung zu veräußern und auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist so eigentlich der zentrale Punkt gewesen.
Herr Wichmann, warum öffnen wir die Archive eigentlich nicht innerhalb der ARD?
Das ist immer eine Frage, die häufig daran scheitert, dass die notwendigen Rechte dafür nicht vorhanden sind. In den Archiven befinden sich ja Schätze aus einer Zeit, ich sag mal vor 1965. 1965 ist ein wichtiges Datum, da ist das neue Urheberrechtsgesetz, damals neue Urheberrechtsgesetz in Kraft getreten und es hat etwas gemacht, es hat verboten, dass man Rechte überträgt für unbekannte Nutzungsarten. Und das bedeutet also, sie konnten keine Rechte übertragen für Nutzungen, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Das ist erst vor kurzem aufgehoben worden. Und der Gesetzgeber hat geholfen, ein wenig, indem er gesagt hat, wenn man alle Exklusivrechte an einem Werk hat, aber eben leider zum Beispiel die Online-Rechte nicht, weil das etwas ist, was es erst seit 1995 gibt im Online-Bereich, dann gibt das Gesetz diese Rechte jetzt. Das Problem bei der Nummer ist Exklusivrechte. Die hat man als Rundfunk nicht erworben. Selbst wenn man Auftragskompositionen erteilt, kann man ja keine Exklusivrechte erwerben, die möchte ja der Verlag gerne erwerben. Sodass also ein großer Punkt ist, diese Maßnahme des Gesetzgebers hilft nur begrenzt.
Und es sind ja auch nicht nur Urheber, wenn es darum geht, Aufnahmen zugänglich zu machen. Da kann man sagen, naja, die Orchester, das sind alles Angestellte, aber in dem Moment, wo sie einen Dirigenten verpflichtet haben, wo sie Solisten haben, das sind alles Menschen, da müssten sie erstmal die Erben ausfindig machen und fragen, dürfen wir das verwenden? Also das mit dem Öffnen der Archive ist einfach rechtlich eine Riesenbürde, die wir mit dem, was uns der Gesetzgeber zur Verfügung stellt, nicht packen.
Auf der anderen Seite geben wir aber doch lizenzierte Aufnahmen durchaus raus an Labels.
Ja, aber oft genug ist es so, dass die Labels selber dann die Leistungsschutzrechte, von denen Herr Wichmann spricht, also die Rechte der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler, Interpreten dann erwerben muss. Ja. Das heißt, wir müssen sie einholen und wir müssen sie auch finanziell abgleichen dann. Und das ist das Problem, das Sie beschreiben. Und das macht auch die Labelarbeit natürlich enorm schwer und enorm aufwendig. Toll ist es natürlich, wenn der Rundfunk wir in den letzten Jahren dazu überging, die Interpretenrechte gleich mit einzukaufen, sozusagen für die Veröffentlichungsmöglichkeit, wenn der Rundfunk uns die Rechte, die Tonträgerrechte dann übertragen kann, komplett übertragen kann. Dann lizenzieren wir einfach nur vom Rundfunk, mal abgesehen von Leihmaterialgebühren, die wir dann immer noch natürlich an Verlage bezahlen müssen, die verhandelt werden müssen. Aber wir haben schon mal dieses Riesenproblem der Leistungsschutzrechte der Interpreten erledigt.
Das ist aber genau ein Problem, was die Künstler nicht so gerne machen. Die sind ja bereit, dem Rundfunk die Rechte einzuräumen, die er braucht, damit er seinen Programmauftrag erfüllen kann. Sie sind sogar bereit zu sagen, das darf auch im Internet passieren. Aber in dem Moment, wo es um Kommerz geht oder kommerzielle Verwertungen geht, da wollen alle Künstler gerne erstmal, dass diese Rechte nacherworben werden. Wir versuchen, das Recht zu erwerben und zu sagen, lieber Künstler, du bekommst, wenn es vermarktet wird, eine Beteiligung. Und diese Beteiligung, über die reden wir dann, wenn wir wissen, wie viel Umsatz da reinkommt. Aber das ist etwas, was Künstler immer wieder versuchen zu streichen und zu sagen, nein, wir möchten über die kommerzielle Verwertung gerne separat verhandeln, wenn es denn soweit ist.
Wie ist es in der Popmusik eigentlich? Ist es, was die Musikproduktion an Vermarkten, die sich alle selbst produzieren, die alle selbst, da gibt es ja auch die vielleicht exklusiv verpflichteten,
also Rechte,
Musiker, Künstler.
Rechte Probleme gibt es in Ländern mit Urheberrecht natürlich jede Menge und die gibt es auch in der Popmusik. Massiver Art. Also der Kernkonflikt in der Popmusik ist natürlich der mit YouTube im Moment. Und der zwischen GEMA und YouTube /Google. Und der Frage, wie geht man eigentlich damit, dass es Plattformen gibt, die mit Inhalten Geld verdienen, diese Inhalte oder die Urheber dieser Inhalte dann aber nicht in adäquater Weise selbst vergüten.
Gut, das ist dieses Thema Drittplattformen, was ja auch die Klassik oder die Gegenwartsmusikwelt all überall einholt.
Also da haben wir ein ganz neues Feld und das ist bislang auch noch nicht entschieden. Das sieht also im Falle von YouTube und dem YouTube-GEMA-Konflikt so aus, dass man den Eindruck hat, YouTube möchte das aussitzen, weil sie wissen, sie sitzen am längeren Hebel.
Ja, also ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass man YouTube jetzt so völlig verteufelt, denn die Plattenlabels, die können sehr wohl darüber Geld generieren. Wenn sie auf YouTube was hochladen, was Musik enthält, haben die Labels die Möglichkeit zu sagen, ich gebe einen Strike, das heißt, ich melde eine Urheberrechtsverletzung mit der Folge, es wird runtergenommen. Oder sie können den Strike damit verbinden, dass sie sagen, ich möchte kommerzialisieren. Das heißt, da wird vor den Clip eine Werbung geschaltet und das Label kriegt dann aus der Werbung die Einnahmen. Also wie gesagt, das ist alles so eine Geschichte. Sie haben recht, die GEMA möchte das gerne lizenzieren. YouTube wehrt sich insoweit dagegen, dass sie sagen, was die GEMA will, ist zu teuer. Aber das ist ja immer so, dass man, wenn man sich über einen Preis nicht einigen kann, dann ist es schwer. Dafür gibt es eigentlich auch, ich sag mal, Aufsichtsbehörden, die man mal anrufen könnte, mal eine Schlichtung anrufen könnte.
Das finde ich aber die Praxis, weil Sie fragten nach der Praxis im Popmusikbereich, die ist schon so, dass die Labels sich dieses Geschäft nicht aus der Hand nehmen lassen wollen. Sie bekommen sehr viel eher die Möglichkeit, Senderechte zu bekommen, um es im klassischen linearen Programm zu verwenden, als Online-Rechte, wenn wir die eigenen Popkonzerte zum Beispiel nehmen. Es ist ganz, ganz schwer und in jüngster Zeit auch sehr restriktiv gehandhabt worden. Und wenn es dann um die Drittplattformen geht, also wir als Rundfunkanstalten gerne auch unsere Konzerte auf die Drittplattformen einstellen möchten, da stößt man ziemlich auf Granit. Das möchten die Labels, wenn selber machen. Und am liebsten auch nicht so viel von allem, denn wenn wir alle Mitschnitte von Popkonzerten hochladen würden, dann entwertet sich die Tonaufnahme, die eigentlich verkauft werden soll. Und also es ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. Die Interessen, die wir im Rundfunk haben und die auf der Labelseite sind, die sind ziemlich konträr.
Wobei man für die Popmusik natürlich sagen muss, dass der physische Verkauf von Platten nicht mehr die Rolle spielt, wie er es mal getan hat. Also kommt natürlich auch ganz drauf an, wovon wir sprechen. Wenn wir von wirklicher Mainstream-Popmusik sprechen, spielt die verkaufte Musik, so muss man es vielleicht nennen, weil das findet ja heutzutage in Deutschland noch sehr viel über CDs statt, in anderen Ländern schon immer weniger, dann über Streaming-Dienste vor allem. Dass aber natürlich diese ganzen Plattformen enorme Werbeflächen sind, spielt natürlich eine riesige Rolle für Konzerte dann wiederum. Also die Einnahmen haben sich da verschoben.
Also die muss ich widersprechen. Also gerade weil die Tonträgerverkäufe zurückgehen und man das Geschäft nicht mehr über Tonträgerverkäufe machen kann, ist man restriktiv mit den Online-Nutzungen, weil man möchte dann die Online-Nutzungen verkaufen, man möchte den Download verkaufen, man möchte Angebote, die mit Werbung finanziert sind, machen und deswegen ist man eigentlich nicht bereit, dass die Dinge in den Angeboten der Rundfunkanstalten, die eben werbefrei sind und wo auch nichts extra für bezahlt wird, diese Dinge da abzulehnen.
Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Also das ist wiederum, was die Labels über die Rundfunkanstalten denken. Dann ist der eine Punkt, wie sie dann in anderen Zusammenhängen agieren, ist der andere. Also tatsächlich müssen Musiklabels versuchen, Geld zu verdienen. Gleichzeitig ist ihnen natürlich immer mehr klar, dass das Geld mit verkaufter Musik, also verkaufter, aufgenommener Musik, das ist ein Teil noch, aber der Fokus liegt oft schon auf ganz anderen Bereichen, live zum Beispiel.
Markus Antonius Wesselmann, der schon einiges über sein Projekt Modern Musics geredet hat. Die eigene Musik erscheint jetzt aber auf CD.
Ja, das ist eine Ironie. Ich habe natürlich meine Sachen natürlich auch erst auf Modern Musics veröffentlicht. Allerdings habe ich festgestellt, dadurch, dass mir jemand fehlt, der das Marketing macht, was man ja dann leider auch betreiben müsste, sozusagen einfach kein Publikum dafür da ist. Und habe dann tatsächlich irgendwann zurückgerudert und mich mit Neos zusammengetan und eine Kooperation gestartet, bei der dann alle Produktionen, die bis dahin und auch in Zukunft noch laufen werden, eben veröffentlicht werden. Das heißt aber nicht, dass es nicht bei Modern Musics auch erscheint, sondern es ist eben auch in physischer Form vorhanden. Das ist eben.
Was gefällt dir jetzt besser? Dass es die physische Form da ist auch?
Naja, ich meine, wenn man so aufwächst, dass man immer alles in den Händen halten kann, dann ist es auch ein bisschen schwierig, da komplett drauf zu verzichten. Also so ganz schlimm finde ich es nicht. Und selbst Modern Music selbst ist ja mit diesem digitalen Booklet, was auch so angelegt war, dass man es am iPad gut lesen konnte oder auch am iPhone, auch ja im Grunde eine Form von physischer Existenz. Man hat irgendwas in der Hand. Also es fand immer nichts schlimmer, dass man einfach nur so ein iPod hat, wo man noch nicht mal irgendwas sehen kann, wo man nur was hört und man weiß gar nicht, was man hört. Das war so ein Punkt. Klar, also ich finde, eine CD ist schon eine schöne Sache. Ganz klare Sache, muss ich sagen. Ja.
Jetzt ist es so, dass das junge Angebot von ARD und ZDF Funk unlängst an den Start ging. Da gibt es nichts mehr Haptisches. Da gibt es, das ist ein reines Online-Angebot für die 14- bis 29-Jährigen, so ist die Zielgruppe überschrieben, sehr groß gefasst, meine ich. Mit einem Blick auf die Musik auf dieser Plattform, in welchen Formaten wird da Musik angeboten? Also unbegrenzt zum Download oder nur zum Nachhören? Oder muss da ein Urheber diverse Online-Rechte abgeben?
Was heißt zum Nachhören?
das setzt ja voraus, dass man ein lineares Programm hat, wo man was sendet, und im jungen Angebot wird nichts mehr gesendet, das ist nur noch online. Musik online zu verbreiten, ausschließlich online zu verbreiten, ist fast ein Ding der, ich will nicht sagen der Unmöglichkeit, das ist sehr schwierig. Das junge Angebot lebt von audiovisuellen Elementen, also Videos finden da statt. Und es ist ganz schwierig, Videos zu schneiden, die über Musik handeln. Also wenn ich Musik verwende, dann kann ich die als Hintergrundmusik legen. Aber es ist jetzt kein Konzert, was ich da habe. Das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel des jungen Angebots.
Also pure Audioangebote finde ich da nicht.
Nein, die findet man da nicht. Ich würde eher sagen, da wo Musik, die wir hier hören, online präsentiert wird, das sind Angebote wie SWR Klassik, wo ich eben auch Dinge habe oder theoretisch haben könnte, die nicht gesendet wurden. Also im Moment ist es so, alles, was auf der Plattform SWR Klassik ist, das ist auch irgendwann mal gesendet worden oder ist aus dem Archiv, dann ist es aber Urzeiten mal gesendet worden. Weil die Frage zielt darauf ab, welche Rechte muss der Urheber abgeben? Muss er überhaupt Rechte abgeben? Weil er hat es ja nämlich eigentlich schon an die GEMA gegeben. Ja, also es kommt hier darauf an, haben wir ein Konzert? Wenn wir ein Konzert haben, liegen Rechte bei der GEMA. Es liegen aber nicht alle Rechte bei der GEMA. Musikrechte, das ist ein ganz, ganz kompliziertes Ding. Und man muss immer sehen, dass man die Rechte vom Verlag, vom Autor, vom Interpreten und auch von der GEMA bekommt. Also die Frage, welche Rechte muss ein Komponist abgeben, kann man nur so fragen, wenn der Komponist etwas für Donaueschingen komponiert, eine Auftragskomposition, muss er da Rechte abgeben. Und da muss er im Prinzip die Rechte, wir brauchen als Rundfunkanstalt die Rechte, um Donaueschingen im Radio, aber auch im Online verfügbar zu machen, in Audio und in Video. Und die Verträge sind so gestaltet, dass sie sagen, alle Rechte, die wir von der GEMA nicht bekommen, die kriegen wir von dir. Das sind Rechte, die er abgeben muss. Die muss er aber nicht exklusiv abgeben, sondern die muss er abgeben, dass wir das Projekt durchführen können. Danach kann er natürlich die Sachen anderweitig vermarkten.
Dann erscheint auch
auf CD oder als
das eine oder andere Stück, was hier uraufgeführt wurde, zum Beispiel ein Stück neuer Musik. Ja.
Selbstvermarktung. Das ist ja das gewesen, was Markus Antonius Wesselmann gemacht hat. Er ist auch nicht der einzige Komponist, der das gemacht hat. Bei Vergo gibt es diese Reihe Artist-CD. Das ist, glaube ich, so eine Mischform von Selbstvermarktung und Marketing macht jemand für mich. Oder verstehe ich es falsch?
Das ist einfach eine Hilfe, als Hilfestellung gedacht. Es gab eine sehr, sehr große Anzahl und gibt immer noch eine sehr, sehr große Anzahl von Produktionen, die mir angeboten werden, von denen ich durchaus sagen würde, ja, das lohnt sich, sie zu dokumentieren und auf Tonträger zu bringen, aber ich kann das nicht unter wirtschaftlichen, sinnvollen Bedingungen tun. Deshalb habe ich mir ein Label ausgedacht, Artist-CD, das im Grunde genommen das, was an Arbeit getan werden muss, an der CD sehr stark auf den Autor bzw. auf den Komponisten zurückverlagert. Er tut also etwas für seine Musik, bringt dafür verhältnismäßig wenig Geld mit und bekommt dann 250 CDs, die er für das eigene Marketing, für die eigene Promotion verwenden kann oder auch verkaufen kann bei Konzerten an allen möglichen Anlässen. Das ist ein Label, das jetzt immer wieder nachgefragt wird, auch verstärkt nachgefragt wird. Es ist nach wie vor trotzdem nicht so recht rentabel für das Label. Es fließt, wie ich dann doch lernen durfte, zu viel Arbeit eigentlich rein für den Preis, den wir da verlangen. Aber ich glaube, es kann ein Ansatz sein, um jemandem unter einem großen Labelnamen eben weiterzuhelfen in dieser Welt der Musik oder in diesem Markt, wenn man so will.
Jens-Christian Rabe, Sie haben vorher gemeint, dass das Verkaufen von Musik, sei es jetzt auf welchem Verbreitungsweg auch immer, online oder haptisch auf Vinyl, auf CD, auf Blu-ray, was auch immer, gar nicht mehr so in der Popmusik zumindest das Eigentliche ist. Also dass das ein Teilbereich ist, aber dass da vielleicht auch in puncto Selbstvermarktung noch ganz anderes Wichtiges dazukommt, um auf dem Markt überleben zu können. Was ist das? Was meinten Sie damit?
Ja, also das ist keine ganz einfache Frage, weil natürlich auf eine bestimmte Art erstmal geklärt werden müsste, was ist jetzt eigentlich mit Selbstvermarktung gemeint. Also ein Künstler, würde ich sagen, vermarktet sich mal naturgemäß selbst, weil er auftreten muss, weil er nun mal das Gesicht seiner Kunst ist. Es gab ja dann mit dem Aufkommen des Internets und den Möglichkeiten, die da zur Selbstpräsentation und auch zur Übernahme von Aufgaben, die früher Labels übernommen haben, also die Vereinfachung dieser Dinge, gab es dann so einen gewissen Hype darum, dass man alles selber machen kann. In der Popmusik oder in der Indie-Popmusik, die ja ein vergleichbarer Bereich ist als jetzt, also die Popmusik ist ja wirklich ein sehr weites Feld, aber in der Indie-Popmusik hat sich sogar dort, wo man sagen würde, da wird auch vergleichsweise wenig Geld verdient und da ist es besser, man macht möglichst viel selbst, sogar dort haben die Labels, würde ich sagen, erst Bedeutung verloren und die durchaus sich wieder zurückgeholt, weil es sich doch in vielen Fällen auch einfach um sinnvolle Partnerschaften handelt. Also so diese Labels machen wirklich, da sitzen vernünftige Leute, sind oft auch sehr kleine Firmen und die machen eben Dinge, die wo ein Künstler durchaus dann auch versteht, warum die gemacht werden müssen und auch ganz genau weiß, warum er die selbst nicht tun will. Da wurde natürlich durch das Internet eine Menge durcheinander gewirbelt, aber das hat sich auch vergleichsweise geordnet.
Geordnet inwiefern?
Naja, also dass es da durchaus nach wie vor oder wieder starke Partnerschaften gibt. Und was die Frage des Geldverdienens betrifft, ja, also auch da kommt es natürlich drauf an, wenn man Rihanna ist oder Taylor Swift oder so, dann wird natürlich mit verkaufter, aufgenommener Musik noch sehr, sehr viel Geld verdient. Aber es ist schlicht so, dass wenn man ein kleines deutsches Label oder schon eine Band, wie sagen wir, Tokotronik, eine deutsche Band, heute mit verkaufter Musik exorbitant viel weniger Geld verdient, als das noch vor 15 Jahren der Fall war. Man kann das auch ganz einfach daran sehen, dass im Moment oder auch im Grunde schon seit fast 10 Jahren in der Indie-Pop-Musik oder im Grunde alle ständig unterwegs sind. Alle sind immer da. Also es wird ununterbrochen getourt, weil da eben noch Geld verdient wird. Da gibt es ein Publikum, das bezahlt, eine Show sieht, dann ist Geld da. Und das ist einfach in der Weise.
Also es ist eine Mischung aus dem verschiedenen Aspekten, aber der Live-Auftritt ist da, das Touren, das Gesicht ist da unbedingt mit involviert, um kommerziell auch überleben oder erfolgreich sein zu können.
Ja, weil das ist natürlich auch ein Kern, also das performative Moment ist natürlich jetzt im Vergleich zur neuen Musik, bei der Popmusik natürlich noch viel stärker. Und das ist aber dann ein klassischer, das war immer schon so. Wer sich nicht selbst vermarkten konnte, hat das in der Popmusik auch nicht weit gebracht.
Peter Wichmann? Da sprechen Sie aber genau das richtige Problem an. Mit dem Verkauf von Musik kann man heute eigentlich nicht mehr das Geschäft machen. Ich habe vor einiger Zeit im Wissensradio von Bayern, gibt es so einen tollen Podcast, da ging es um der Tonträger, wie wir lernten, Musik festzuhalten. Und er zeigte sehr deutlich auf von der Entwicklung, wie eben sozusagen der erste Einbruch passierte. Verlage haben früher ihre Noten verkauft. Sie konnten nicht mehr so viele Noten verkaufen in dem Moment, wo es den Tonträger gab. Und vor allen Dingen in dem Moment ist der Künstler viel wichtiger geworden als der Urheber. Diese Entwicklung ging dann weiter, hatte aber einen Höhepunkt in den 80er Jahren, als eben Plattenfirmen in Geld geschwommen sind. Und dieser Tonträger, der verflüchtigt sich jetzt. Also die Vinylplatte, die man heute kauft, das sind Nischenprodukte. Es wird Musik gestreamt über die Streamingdienste. Das ist sozusagen das Gesetz der Stunde und darüber verdient man kein Geld mehr. Wenn ich überlege, dass ich 23 Millionen, ich glaube, es muss diese Größenordnung sein, 23 Millionen Streams und bekomme dann wenige tausend Dollar dafür, dann sind das keine Relationen mehr zu Plattenverkäufen, wie ich sie früher hatte. Und deswegen besinnen sich immer mehr Künstler darauf, dass sie sagen, oder die Labels zusammen mit den Künstlern darauf, dass sie sagen, wir müssen das Geld über Auftritte machen. So, und dann stellt sich die Frage irgendwann mal, wenn ein Künstler sagt, wieso brauche ich da ein Plattenlabel? Und das ist die große Angst der Plattenlabels, dass
dass dann die Menschen, also die Künstler anfangen, sich selbst zu vermarkten. Und so kriegen wir vielleicht den Connex dazu hin. Aber das Thema, was wir im Bereich Musik haben, ist, können wir Musik noch wirtschaftlich verkaufen? Also kann ich über den Verkauf von Musik noch meine Kosten decken? Kann ich davon leben? Und das wird, glaube ich, ganz schwierig.
Von Laozi stammt der Satz, der ist ziemlich berühmt, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Wie der nächste Schritt aussehen wird, glaube ich, für die neue Musik oder auch für die Indie-Musik, das kann keiner von uns noch jetzt schon sagen, aber wir sind auf einer immens großen Reise. Wir sind am Ende heute in Donaueschingen mit Thema Musik live. Ich darf mich bedanken für unsere Gäste und ich hoffe auch, dass einige Aspekte wir haben zutage fördern können. Jens-Christian Raabe, Marx-Antonis Wesserball, Rolf Stoll und Herr Wichmann. Und mein Name ist Stefan Fricke und ich verabschiede mich mit meiner Co-Moderatorin Marit Forster aus der Erich-Kästner-Halle in Donaueschingen. Danke, schönen Abend.